Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du da bist, mitten unter uns. Danke, dürfen wir auf dich hören. Danke, dürfen wir dir begegnen. Dürfen wir mit dir reden im Gebet. Danke vielmals. Amen. Guten Morgen von meiner Seite. Vor 3 Wochen haben wir schon mal das Thema gehabt. Arbeit, Segen oder Fluch, wozu soll Arbeit gut sein? Und wir haben dort erfahren, dass wir in unserem Leben ungefähr 150'000 Stunden arbeiten. Das ist etwa 40% vom Leben. Und mit Arbeit, und das möchte ich betonen, geht es nicht nur um bezahlte Arbeit, sondern alles, was wir so geschaffig machen. Arbeit in der Schule, im Studium, als Hausmann, als Hausfrau, in der Kindererziehung, Steuern ausfüllen, das ist alles Arbeit. Es geht nicht nur darum, wo wir etwas verdienen oder so. Und auch als Senioren sind wir immer noch am Arbeiten. Auch wenn wir von der AV und Pension vielleicht leben. Aber wir sind immer noch am Arbeiten und am Machen. Wozu soll Arbeit gut sein? Teil 2 heute. Wir haben das letzte Mal mit einem Vorurteil begegnet. Nämlich, dass die Arbeit etwas ist, das aufgrund des Sündenfalls in unser Leben gekommen ist. Und das ist nicht der Fall. Sondern Gott selber ist ein arbeitender Gott. Und die Bibel bestätigt, dass Gott bis heute schafft und auch Jesus ist ständig tätig und am Arbeiten. Und Gott hat uns als Ebenbilder geschaffen. Das heisst, auch wir sollen arbeiten. Ein Teil von unserer Ebenbildlichkeit ist es, dass wir arbeiten. Und in 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und wer von euch einen Garten hat und den Garten muss pflegen und schützen gegen Schädlinge und alles Mögliche, der weiss, das ist Arbeit. Das gibt dreckige Hände. Da tut einem zu oben der Rücken weh, wie man gejettet hat. Das ist Arbeit und das hat Gott dem Mensch zugemutet. Und das ist alles noch vor dem sogenannten Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3. Also Arbeit ist etwas Gutes. Man ist dann mit 3 Gründen beschäftigt, wozu Arbeit gut sein soll. Und heute kommen nochmal 3 Gründe dazu und darum gibt es insgesamt 6 Gründe, wozu Arbeit gut sein soll. Ich gehe ganz kurz nochmal die 3 durch. Ich könnte das auch nachlesen oder nachlesen, wenn ihr wollt. Und ich nenne es einfach nochmal. Arbeit ist einmal grundsätzlich unsere Verantwortung, um für uns und unsere Angehörigen zu sorgen. Also ein ganz wichtiger Grund. Wir versorgen uns mit dieser Arbeit. Wir arbeiten nicht einfach nur aus irgendwelchen Juxgründen, sondern wir leben davon. Denn Arbeit hilft uns, unsere Identität auszuleben. Gott hat dich geschaffen, Gott hat dir ganz vieles in dich hineingelegt und bei deinem Arbeiten kannst du das ausleben, kannst du deine Identität entfalten. Vielleicht hast du das im Job manchmal weniger, aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo du das kannst. Und dann Arbeit fördert deine geistliche Reife. Also bei der Arbeit kommst du mit dem Druck, kommst du mit netten Menschen zusammen und mit weniger netten Menschen. Und das fordert deinen Charakter. Du kommst schon mal unter Stress und so. Und dann wird dein Charakter geschliffen. Also schau den Stress nicht immer nur negativ an. Dauerstress ist schlecht. Das macht kaputt. Aber so zwischendurch mal eine Stressphase. Ich glaube, da prüft Gott deinen Charakter. Was kommt beim Stress denn bei dir raus? Und jetzt möchte ich 3 weitere Gründe aufzeigen, die natürlich ein bisschen ausführlicher. Arbeit bietet dir die Möglichkeit, für Jesus Zeuge zu sein. Ich habe von einem Mann gehört, der hat sein Haus reparieren lassen und er einen Handwerker bestellt. Ein Schreiner ist gekommen und er hat gearbeitet, hat das Haus repariert, renoviert. Und dann hat ihn der Mann gefragt, den er angestellt hat, du, es nimmt mich Wunder. Warum schaffst du so gut, so genau, so pünktlich? Du hast eine unheimlich hohe Arbeitsmoral. Und der Mann hat zu ihm gesagt, ganz schlicht und ergreifend, weil ich Christ bin und weil ich mit meiner Arbeit Gott möchte ehren. Und das hat dem anderen etwas zu denken gegeben. Und er hat gesagt, ich möchte mehr wissen von dem. Und der Christ hat ihn eingeladen in seine Kleingruppe. Und nach ein paar Monaten ist der Mann zum Glauben an Jesus gekommen. Nur, in Anführungsstrichen, nur, weil er eine saubere Arbeit geliefert hat. Ich möchte festhalten, die Qualität von deinem Arbeiten, von deiner Arbeitsmoral, redet vielleicht manchmal lauter als deine Worte, die du sagst. In 1. Thessalonicher lesen wir: Und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen. Also wir sollen Ordnung haben in unserem Leben, sagt die Bibel. Ein geordnetes Leben zu führen. Euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten. Und ihr werdet niemandem zu Last fallen. Also was haben wir da gerade gelesen? Wir sollen mit dem, was wir schaffen, dazu beitragen, dass die Menschen, die nicht dahin kommen, die Jesus noch nicht kennen, uns achten. Und wisst ihr was, in der Geschichte ist das ganz viel passiert. Viele Christen haben Schulen gebaut, Krankenhäuser und die Menschen haben sie geachtet. Achten uns die Menschen? Oder sind wir immer so am Umstänkern in die böse Welt und ich weiß nicht was? Oder achten uns die Menschen für das, was wir machen? Ich finde, die Heilsarmee ist ja auch eine Freikirche, oder? Die Heilsarmee macht das ganz gut. Wenn wir mal schauen, wie die Heilsarmee in der Gesellschaft akzeptiert ist und geachtet wird. Die erzählen das Gleiche wie wir. Ein paar andere Sachen haben sie schon. Aber sie leben ganz viel und arbeiten und das nimmt man wahr in der Bevölkerung. Ich finde das super. Und ich finde es zum Beispiel toll, haben wir den Deutschunterricht. Das ist einfach ein Dienst an der Bevölkerung von Evretiken. Ich hoffe, dass das dazu führt, und ich glaube, das führt dazu, dass Menschen als Christen achten. Ganz besonders gelingt uns das in den Herausforderungen und in den schwierigen Umständen. Ich möchte nochmal einen Text vorlesen, 2. Korinther 6. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, sagt der Paulus, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, in Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenüberstehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Kenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Also wir empfehlen uns durch unsere Arbeit. Und zwar gerade dann besonders in schwierigen Situationen. Und der Heilige Geist wirkt in euch Standhaftigkeit, Geduld, Freundlichkeit. So zu leben bedeutet es, geheiligtes Leben zu führen. Also Gott erwartet durchaus in der Art und Weise, wie du schaffst, wie du in einem schwierigen Arbeitsumfeld umgehst, dass sich dein Glaube bestätigt, dass etwas von dem überkommt. Jesus sagt einmal in Matthäus 5, Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und der Vater im Himmel preisen. Und gell, es ist schon so, das Licht scheint in der Dunkelheit am hellsten. Und vielleicht bist du an einem Arbeitsplatz und du denkst, was ist das für eine Katastrophe, die ich hier arbeite? Das ist so mühsam. Da ist so viel Druck, da ist so viel Mühsames. Und weißt du, ich vermute, Gott hat dich dort hingestellt, dass dein Licht gesehen wird. Darum ist es so dunkel an deinem Arbeitsplatz, dass man dein Licht gut sieht. Und Gott verteilt uns in einer Freude und Umgebung als Lichter in der Dunkelheit. Und vielleicht sollte man weniger beten, Herr, schenkt, dass mein Arbeitsplatz angenehmer wird und dass mein Arbeitskollege ein angenehmer wird. Vielleicht sollte man mehr beten, hey, lass mich leuchten. Lass mich leuchten. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Wann hätte ich das letzte Mal jemand am Arbeitsplatz gefragt, hey, warum schaffst du so, wie du schaffst? Wann hätte ich jemand das letzte Mal nach deinem Glauben gefragt? Haben sie Grund dazu? Für viele Menschen bist du die einzige Bibel, die sie in ihrem ganzen Leben einmal lesen werden. Du bist die Bibel, die sie lesen. Dich sehen sie. Aber sie werden nie das Buch in die Hand nehmen. Oder vorerst einmal nicht. Aber du bist dort. Du leuchtest. Dich sehen sie. Ich glaube, eine riesige Chance. Unsere Arbeit ist eine Möglichkeit, um Salz und Licht in dieser Welt, dort, wo wir tätig sind. In unserem Arbeitsplatz, in unserem eigenen Haus, wo wir tätig sind, vielleicht in der Alterswohnung, dort, wo wir tätig sind. Ein fünfter Grund, warum Arbeit gut ist oder wozu dass sie gut ist. Arbeit, um anderen finanziell zu helfen. Ich lade dich ein, wenn du mehr verdienst, als du brauchst, dann unterstütze andere Menschen, die zu wenig haben. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Rick Warren. Der Rick Warren ist ein Pastor in den USA, im Süden von Los Angeles. Er hat vor über 10 Jahren ein Buch geschrieben, das heisst «Leben mit Vision». Und es ist das bestverkaufte Buch geworden neben der Bibel. In den meisten Sprachen übersetzt worden neben der Bibel. Die Bibel ist noch besser. Und er hat Millionen mit dem Buch gemacht. Wirklich Millionen. Eine Unsumme Geld verdient. Übrigens, wer das Buch noch nicht gelesen hat, müsst ihr lesen. Ist absolut gut, ganz wichtig. Lebt mit Vision. Aber der Rick Warren ist ein einfacher Mensch geblieben. Er hat sein gleiches altes Auto weitergefahren, bis es kaputt war. Er wohnt heute noch im gleichen Haus, wo er vorher gewohnt hat. Aber nicht nur das, in den letzten 10 Jahren hat er von seinen Kindern keinen Gehalt mehr bezogen. Es tut mir leid, dass ich auf euch noch angewiesen bin, meine Bücher sind noch kein Welterfolg geworden. Aber vielleicht schaffe ich es als Legastheniker irgendwann noch. Das meiste Geld von dem, was Rick Warren verdient hat, hat er wieder ins Reich Gottes gesteckt. Er lebt von 7%, die er einnimmt durch seine Bücher, und 93% gibt er ins Reich Gottes. Das Verhältnis, das er lebt. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist einfach, der verdient ja so viel. Aber er hat angefangen mit seiner Frau, der 10. Gemeinde zu geben, wo sie geheiratet haben. Und das nächste Jahr haben sie 11% in die Gemeinde gegeben. Und das übernächste Jahr 12%. Und jedes Jahr haben sie gesteigert. Und irgendwann hat er sein Buch geschrieben, weil Gott ihn, denke ich, als treu empfunden hat. Und jetzt sind 93%. Entschuldigung. Die Bibel sagt etwas ganz Interessantes. Epheser 4. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch Arbeit verdient. Das ist ja logisch, oder? Wer gestohlen hat, der soll aufhören zu stehlen und der soll arbeiten. Aber jetzt geht es noch weiter. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Also wenn du stehlst, hör nicht nur auf zu stehlen und auf zu arbeiten. Das ist das Normale, oder? Nein, wir sollen sogar noch für die etwas abgeben, die in Not sind. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen und die grosszügig sind. Weil ich glaube, dort ist auch er grosszügig und gibt umso mehr. In den Sprüchen heisst es etwas ganz Interessantes. Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Hat das auch schon erlebt? Ich möchte ein Beispiel erzählen, ganz kurz. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem anderen Zusammenhang. Wir haben einmal jemanden daheim aufgenommen, weil die Person an einem Kongress war in der Schweiz, aus Frankreich, aus Paris. Und sie hat bei uns einfach ein paar Tage übernachtet. Und etwa zwei Jahre später sind wir eingeladen worden nach Paris, praktisch unter dem Eiffelturm, und wir konnten ihre riesige Wohnung brauchen. Oder grosszügig sein gegenüber jemandem und die Grosszügigkeit ist zurückgekommen. Es läuft nicht immer genau so, verstehe mich richtig, das wisst ihr auch. Aber die Bibel sagt, grosszügige Menschen werden nicht ärmer, sondern reicher. Und schon der Paulus hat gesagt in der Apostelgeschichte: Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat: Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ich glaube, grosszügige Menschen werden von Gott gesegnet. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn du grosszügig bist, hast du weniger. Und wenn du weniger hast, bist du mehr abhängig von Gott. Und ich glaube, das ist ein Segen. Aber das macht für uns nicht Sinn, in unserer Gesellschaft, wo es immer darum geht, mehr zu haben. Aber im Reich Gottes ist das einfach anders. Ja, es mag sein, dass du weniger hast, wenn du fort bist. Aber Gott segnet Menschen, die abhängig sind von ihm. Und aus eigener Erfahrung kann ich immer wieder bezeugen, wie Gott Grosszügigkeit segnet. Ich bin da noch fest am Lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr sparsam erzogen worden. Ich bin am Lernen. Aber ich merke, wie Gott immer wieder auch Geschenke macht. Und ich könnte euch jetzt Beispiele erzählen, wo mit dieser Gemeinde zusammenhängen, die ich jetzt nicht möchte nennen, wegen Personen, die hier sitzen, die einfach grosszügig sind gegenüber mir. Es ist genial. Ich möchte Gott ehren, indem ich ihm 10% in der Gemeinde zur Verfügung stelle, weil er letztendlich alles mir geschenkt hat. Gesundheit, Kraft, eine gewisse Intelligenz. Es sind alles Geschenke von Gott. Und als Gemeinde haben wir den Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Dass Menschen gesegnet werden. Der Auftrag bis ans Ende der Welt. Darum haben wir Missionare ausgesendet. Und es ist nur möglich mit unserem Geld. Arbeit, um anderen finanziell zu helfen. Und dann etwas Letztes. Arbeit bringt Frucht für die Ewigkeit. Mit ihrer Arbeit kannst du Schätze sammeln in der Ewigkeit. Ich möchte ein eindrückliches Beispiel erzählen vom Erich Stamminger. Kennt jemand den Erich Stamminger? Hat jemand Adidas-Schuhe an? Okay, den kennt der Erich Stamminger nicht, ist klar. Der Erich Stamminger war einmal CEO bei Adidas Deutschland. Und er hat das Buch gelesen, Leben mit Vision, von Rick Warren. Und aufgrund von dem Buch hat er Jesus kennengelernt und hat unbedingt mit dem Rick Warren reden wollen, weil er eine ganz wichtige Frage hatte. Er ruft dem Rick Warren an: Ich habe ihr Buch gelesen, Leben mit Vision. Es hat mein Leben total verändert. Ich möchte sie treffen. Und der Warren hat gesagt: Also wenn Sie mich treffen wollen, müssen Sie nächsten Sonntag nach Los Angeles kommen. Dann können wir nach dem Gottesdienst miteinander reden. Der Stamminger hat gesagt: Das mache ich. Zuerst gehe ich nach China, dann nach Tokio und dann komme ich zu Ihnen. Und dann haben sie sich getroffen nach dem Gottesdienst. Der Stamminger hat sich seine Situation nochmal erklärt, sich vorgestellt, wer er ist. Und er hat gefragt, soll ich jetzt Pfarrer werden? Er hat gecheckt, das Wichtigste ist, dass das Evangelium verkündet wird. Und für ihn hat das geheißen, das kann nur der Pfarrer, oder? Muss ich jetzt Pfarrer werden? Und Rick Warren hat zu ihm gesagt, unter keinen Umständen, soll das ein Witz sein. Sie Pfarrer. Ich gebe Ihnen ein paar Gründe, warum Sie das auf keinen Fall machen dürfen. Und Rick Warren hat eine Frage gestellt. Drei Fragen hat er gestellt. Haben Sie einen Vorstand? Natürlich haben wir einen Vorstand. Hat es Christen dort dabei? Ja, zwei sind auch noch Christen. Insgesamt sind wir sechs. Dann hat er gesagt, machen Sie mit diesen drei, also selbst dritt, eine Gebetsgruppe und beten Sie, dass die anderen drei Vorstandsmitglieder zum Glauben finden. Das kann niemand anders als Sie. Sie sind dort im Vorstand. Beten Sie für die, dass die drei zum Glauben finden. Zweite Frage, wie viele Angestellte haben Sie bei Adidas? Etwa 250'000. Der Rick Warren gesagt, das nenne ich jetzt mal eine Grosskille. Und Rick Warren hat etwa 50'000, wohlverstanden. Aber das nenne ich jetzt mal eine Grosskille. Kein Pastor träumt von einer 250'000, nicht einmal ich hier. Beten Sie für Ihre Mitarbeiter. Oder Sie sind der Hirte von diesen 250'000. Beten Sie für Ihre Mitarbeiter. Führen Sie christliche Werte ein. Und so weiter. Sie haben Einfluss auf die Menschen. Pastor von Adidas. Klingt doch gut, oder? Hirte von Adidas. Dann hat er noch eine dritte Frage gestellt. Möchten Sie Kultur beeinflussen? Natürlich will Adidas Kultur beeinflussen. Das steigert die Verkaufszahlen, ist ja logisch. Dann müssen Sie die Kulturschaffenden erreichen. Künstler, Sportler, Promis und so weiter. Sind Sie Sponsor von Promis? Logisch sind wir Sponsor von Promis. Im Moment gerade der David Beckham, also damals war das. Der Rick Warren sagt, beim nächsten, was Sie sponsoren, treffen Sie ihn persönlich und sagen ihm, ich möchte nicht nur dein Sponsor sein, sondern ich möchte dein Freund sein. Wenn du irgendetwas hast, das Problem, darfst du gerne zu mir kommen. Da hast du ein Visitenkärtchen. Und Probleme werden kommen. Eine Scheidung kommt, ein Dopingskandal kommt, eine Verletzung kommt. Und dann können sie von Jesus erzählen. Verstehen wir das Bild? Jeder von uns ist von Gott irgendwann hergestellt worden. In deine Familie hinein, in die Alterssiedlung, an Arbeitsplatz. Jeder von uns ist ein Pastor, ein Hirte, an dem Ort, wo er ist. Du bist dort ein Zeuge für Jesus, nicht ein Missionar. Wir sind nicht alle Missionare, aber Zeuge für Jesus, das sind wir alle, wenn wir Jesus kennen. Und erzählen von dem, was wir erleben mit Jesus. Und Menschen sehen unsere Ehrlichkeit, unseren Charakter, auch unser Nein sagen, dass wir mal den Mut haben zum Nein sagen. Das braucht es auch, das ist ganz wichtig. Und in unserer globalisierten Wirtschaft sind oft Geschäftsleute und Reisemondeure die Missionare, die in Länder kommen, wo kein Missionar herkommt. Wie verhaltest du dich als Reisemondeur, wenn du irgendwie in so einem Land bist? Ganz grosse Möglichkeiten. In Matthäus 6, 19 bis 21 heißt: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch kein Dieb einbrechen und sie stehlen kann. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jetzt, wie sammeln wir Schätze im Himmel? Ich glaube, indem dass du als Angestellter oder als Geschäftsmann deine Position brauchst, um Salz und Licht zu dem Ort, wo du bist. Du investierst in Menschen. Und im Himmel wird einmal nicht dein Haus sein und nicht dein Auto, sondern Menschen. Menschen, die dein Licht gesehen haben. Und wenn du vielleicht nur ein kleines Flämmchen bist, das ist gut. Sei das, was Jesus dir gibt. Du musst nicht besser sein, als du bist. Aber ehrlich musst du sein. Zu deinen Schwächen stehen. Und wenn du morgen wieder zum Arbeiten gehst oder einfach wieder in den Alltag reingehst, dann gehst du nicht dorthin, um für Geld und für Gewinn zu arbeiten, für die Firma, sondern du bist ein Brief Christi. Ein Zeuge für Jesus. Wozu soll Arbeit gut sein? Wir sehen da vorne so 6 Gründe. Ich glaube, Arbeit ist etwas ganz Wertvolles, etwas Kostbares, etwas Positives. Es hat auch negative Auswirkungen. Oder? Wir leben seit dort unter dem Sündenfall. Es kommt dann auch noch in dieser Predigt rein. Wo die Arbeit zum Stress wird, zur Überlastung, zur Überforderung und so weiter. Was machst du mit deinem Leben? In 1. Korinther 3 lesen wir davon, dass wir mal werden Rechenschaft ablegen müssen vor dem Richterstuhl Christi für das, was wir gemacht haben. Und dann heisst es, haben wir mit Gold, Silber und Edelstein gebaut oder mit Holz, Schilf oder Stroh. Verbrennt es oder bleibt es bestehen? Es geht ja nicht um gerettet sein oder nicht gerettet sein, sondern es geht darum, Lohn zu empfangen. Es wird einen Lohn geben. Ich lade dich ein, denkt nochmal über diese Fragen nach in der Kleingruppe. Überlegt euch, wo Gott euch angesprochen hat, wo Gott euch möchte reinnehmen und euch ein Gebiet, sag ich mal, erweitern. Vieles macht ihr vielleicht schon. Vielleicht habt ihr irgendeinen Punkt, wo ihr gemerkt habt, da könnte ich mich entwickeln. Einen Schritt mehr so leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich möchte dazu gerade beten. Und dann soll die Gelegenheit sein, zum Fragen stellen. Oder vielleicht hast du etwas mit Jesus erlebt, was du gerne erzählen möchtest. Das machen wir dann nach dem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du am Schaffen bist an mir und an uns, wenn wir schaffen. Dass du uns veränderst, dass du uns prägst. Und ich möchte dir danken, für jedes, das da innen ist. Du hast jedem da innen Talent, Fähigkeiten gegeben. Und lass uns die doch zu deiner Ehre nutzen. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast und uns die Möglichkeit gibst, das auch zu brauchen, damit Menschen gesegnet werden, damit Gutes entsteht. Ich möchte dich auch bitten, dass wir unsere Arbeit, unsere Karriere, was es auch immer ist, dass die gebraucht wird, dass unser Charakter geformt wird. Dass wir mehr so leben, wie du gelebt hast, Jesus, der auf dieser Erde warst. Und hilf uns auch am Arbeitsplatz können ein Licht sein. Ein Licht, das scheint in der Dunkelheit, das auf dich herweist, weil du einfach absolut hell bist und gut. Hilf uns auch, dass unsere Arbeit, unsere Finanzen, die wir haben, können gebraucht werden, um anderen zu helfen. Und lass uns letztendlich auch für die Ewigkeit arbeiten. Ich möchte jetzt auch noch ein Gebet sprechen für all die, die da sind und die vielleicht Jesus noch nie in ihr Herz eingeladen haben. Die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du Jesus möchtest kennenlernen, lade ich dich ein, das Gebet innerlich mitsprechen. Jesus, bitte sei du der Chef von meinem Leben. Komm du jetzt in mein Leben, bitte führe mich. Ich möchte mich unter deine Führung stellen und dir von heute an nachfolgen. Ich bitte dich, reinige mich von allem, was trennend ist. Was sündig in meinem Leben. Und nimm du Wohnung durch deinen Heiligen Geist in mir. Amen.